Ich habe letzten Sonntag darüber einiges gesagt und ich habe empfunden und viele andere auch, dass Gott mir so viel Gnade und Freiheit für diese Predigt gegeben hat, wie vielleicht noch nie, ich weiß es nicht. Aber es hat ausgesprochen Freude gemacht, auch so in etwas in Interaktion. Das können wir gerne beibehalten. Und wer nicht da war, holt euch doch die Predigt oder zieht sie euch im Internet raus, weil das, was da auf dem Regal liegt, ist einfach nur die schriftliche Form und es kam dann doch noch einiges dazu und einiges weg und so weiter. Also hört sie euch an. Ich denke, da war ganz stark Gott drin und das war auch ein Geschenk. Ihr könnt beten, dass es weiter so geht. Der Inhalt der Predigt am Pfingsten war, unser Miteinander hat große Auswirkungen darauf, ob sich der Heilige Geist unter uns wohlfühlt oder nicht. Ein wichtiges Thema. Wir wünschen uns ja alle, dass der Heilige Geist sich wohlfühlt bei uns. Und es hat nicht nur damit zu tun, dass wir beten, Heiliger Geist, komm, und vielleicht regungslos dastehen oder auch bewegt dastehen und die Augen zuhaben und verklärt schauen, sondern es hat sehr viel zu tun mit unserem Miteinander. Unter anderem, aber eben auch ganz stark damit, und da ging die Predigt letzte Woche drüber, über dieses Thema, und heute gibt's die Fortsetzung. Ich glaube, dass die Beziehungen unter uns, die Gott uns schenkt, als Gemeinde und als Geschwister tatsächlich zum einen ein riesiges Geschenk sind an uns alle, und zum anderen die größte Herausforderung wahrscheinlich in unserem Leben als Christ. Oder sagen wir mal, eine der großen Herausforderungen als Christ. Wir sind ja damit, dass Jesus uns berufen hat, ihm zu folgen und dass Jesus sich uns gezeigt hat als Gottes Sohn und gesagt hat, komm, folge mir. Nicht nur eingeladen, ihm zu folgen, sondern er stellt uns mit im selben Akt sozusagen hinein in eine große Jüngerschar und in eine Geschwisterschaft. Der Vater adoptiert uns als Kinder und wir haben Geschwister. Wie in einer Familie, gut, das Erstgeborene hat noch keine Geschwister, aber die Nächsten kommen sofort in eine Familie, da sind schon welche da. Und dann kommen vielleicht noch welche hinterher. Und die kann man sich nicht aussuchen. Und wenn wir die Evangelien lesen, dann lesen wir von diesem Abenteuer. Nicht nur der Jünger mit Jesus, sondern auch dem Abenteuer der Jünger miteinander. Und wenn wir die Jüngerlisten lesen, zum Beispiel Matthäus 6, ich lese das jetzt nicht, aber das könnt ihr nachlesen ganz am Anfang, da steht so eine Liste, wer alles dazugehört. Und es ist ja wirklich so, dass die unterschiedlichsten Typen dazugehören. Ich meine, der Petrus, der immer der Erste war, der immer vorlaut war, der ein großer Mittelpunktsmensch war und Darstellungstyp. Und der Johannes, der so ganz ruhig war, an der Brust von Jesus lag und so ganz liebevoll, wahrscheinlich auch ein bisschen weich. Also Petrus, denke ich, war so ein typischer Mann, wenn man jetzt mal in diesen Kategorien denkt, und Johannes eher so ein weicher. Ja, gibt's positiv weich, sanftmütig, auch ein toller Mann, genau. Es gibt auch Petras und Johannas, denn dieses Klischee passt ja immer nicht so ganz. Und aus der Apostelgeschichte lese ich jetzt ein bisschen vor. Wenn wir nämlich die Apostelgeschichte lesen, wo es ja dann weitergeht als Gemeinde, ist es ja am Anfang so, dass das heißt, sie hatten Gemeinschaft und sie waren einträchtig zusammen und sie hatten alles gemeinsam und so weiter. Friede, Freude, Eierkuchen, könnte man denken. Aber wenn man dann mal genau liest, das ist ja nur die ersten Kapitel. Und dann zum Beispiel in Kapitel 6 heißt es, nach diesen Tagen, als die Zahl der Jünger zunahm, begehrten die Hellenisten, also das waren die Hebräisch Sprechenden, die Griechisch Sprechenden gegen die Hebräisch Sprechenden auf, weil ihre Witwen bei der täglichen Versorgung übersehen wurden. Da wurden welche übersehen. Mich tröstet das, weil manchmal fühlt sich jemand übersehen. Das erleben wir immer wieder. die Birgit hat mich nicht gesehen. Ja, das ist damals auch schon vorgekommen. Ist natürlich traurig, ist schade, aber es passiert und es ist damals auch passiert. Sie riefen dann die ganze Schar der 12 Jünger zusammen und sagten, es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und den Dienst an den Tischen widmen. Und dann geht es um den Tischdienst, aber eben der Beginn ist ein Konflikt. Die hellenistischen Witwen, die griechisch sprechenden Witwen wurden übersehen. Es gab Unterschiede. Es gab verschiedene und die einen wurden übersehen. Dann werden welche gewählt, eben genau Hellenisten, die dann die Witwen versorgen und die offensichtlich einen besseren Blick haben für ihre eigenen Leute. Hinterher merkt man, dass sie dann auch Evangelisten sind und nicht nur diakonisch Tätige, aber das sei mal dahingestellt. Apostelgeschichte 15. Es kamen einige Leute von Judäa herab und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht nach dem Brauch des Mose beschneiden lasst, könnt ihr nicht gerettet werden. Also, wenn ihr nicht das Rauchen aufhört, könnt ihr nicht gerettet werden. Wenn ihr nicht den Sabbat haltet, also den Sabbat, so wie er ursprünglich war, nämlich am Samstag, könnt ihr keine richtigen Christen sein. So ähnlich war das. Also um den Sabbat ging es tatsächlich. Denn der Sabbat war eben bei den Juden ein Samstag und bei den Christen ein Sonntag. Und das war ein Streit. Nach großer Aufregung und heftigen Auseinandersetzungen zwischen ihnen und Paulus und Barnabas beschloss man und so weiter. Große Aufregung und heftige Auseinandersetzungen. Diese heiligen Christen hier am Anfang, die ein Herz und eine Seele waren, hatten heftige Auseinandersetzungen und hatten richtig Zoff. Etwas weiter, im selben Kapitel, Kapitel 13, wurden Paulus und Barnabas ausgesandt zu ihrer Missionsreise und zu der Berufung zu Gott, der sie Gott berufen hatte. Nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas, wir wollen wieder aufbrechen und sehen, wie es den Brüdern in den Städten geht, in denen wir das Wort des Herrn verkündet haben. Barnabas wollte auch den Johannes, genannt Markus, mitnehmen. Doch Paulus bestand darauf, ihn nicht mitzunehmen, weil er sie in Pamphylien im Stich gelassen hatte, nicht mit ihnen gezogen war und sie an ihrer Arbeit nicht mehr teilgenommen hatte. Also der Johannes Markus, keine Ahnung, der hat sie im Stich gelassen, war unzuverlässig, war nicht verbindlich, hat sie stehen lassen, hat bei der Arbeit nicht mitgemacht, hat vielleicht am Rand gestanden und geguckt, was sie da so machen. Oder hat sich einen schönen Tag gemacht, während die anderen evangelisiert haben. Es kam zu heftigen Auseinandersetzungen, sodass sie sich voneinander trennten. Der heilige Paulus trennt sich, will den Markus nicht. Und Barnabas will aber den Markus. Und das führt dazu, dass Paulus und Barnabas sich trennen. Dieses Team. Schade eigentlich. Aber manchmal ist das so. Und Barnabas nahm Markus mit und segelte nach Zypern. Und Paulus wählte sich Silas. Und dann ging er mit Silas. Heftige Auseinandersetzungen bei den ersten Christen. Paulus schreibt seine Briefe ja auch nicht an einzelne Leute, sondern Paulus schreibt seine Briefe an Gemeinden. Und wenn wir die jeweils letzten Kapitel der paulinischen Briefe lesen, da merken wir, oh, da gibt es ganz viel Grund zur Ermahnung. Es betrifft ganz oft das Miteinander in der Gemeinde. Und Jesus sagt, an der Liebe untereinander soll man uns erkennen. Wie geht das zusammen? an der Liebe untereinander soll man uns erkennen. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wer wünscht sich das, nicht geliebt zu werden, angenommen zu sein? Und oftmals hören wir das, wenn Leute zum ersten Mal, zum zweiten Mal herkommen, was für eine Liebe ist hier. Und es ist der Grund, warum viele in solche Gemeinden kommen wie die Vineyard oder ähnliche, weil da so viel Wärme ist. Und das ist ein riesengroßes Geschenk. Es ging mir auch so, als ich Christ wurde vor 41 Jahren, habe ich diese Liebe immer wieder erlebt. Ich kam in einen Hauskreis und habe diese Liebe erlebt. Ich war angenommen. Ich wusste, die fallen mir nicht in den Rücken. Ich war sicher in den Beziehungen und ich spürte, boah, mit denen kann ich über recht spontan, obwohl wir uns noch nicht so lange kennen, über viel tiefere Dinge sprechen als mit meinen Kumpels im Reitstall. Das war einfach eine andere Basis. Man war vertrauter. Es war eine Tiefe möglich, die sonst nicht so möglich war oder viel später kam, wenn man dann über Jahre und Jahrzehnte zusammen war. Und das war gewaltig. Und das ist das, was Jesus uns schenken möchte. Und ich finde, das ist ein riesiges Geschenk. Diese Tiefe von Beziehungen unter Christen, die da möglich ist. Wenn wir aber länger in der Gemeinde sind, merken wir, dass das auch nicht so einfach ist. Und dass diese Liebe und diese Beziehungen untereinander doch irgendwie eine große Herausforderung ist und dass es da eben auch Zoff und Streit und unmögliche Sachen gibt und unmögliche Menschen gibt. Und ja, ich würde jetzt einfach sagen, wir sind auch nicht besser als andere Menschen. Sage ich mittlerweile auch. Egal wo, ich sag, wir sind nicht besser als alle anderen Menschen. Das, was es woanders gibt, das gibt es auch bei uns, leider. Am Anfang, als wir gegründet haben, habe ich noch gedacht, naja, in der Landeskirche, in der evangelischen Kirche oder in der katholischen Kirche, da fetzt man sich ja und da weiß ich was alles. Und das liegt ja daran, dass da manche nicht so eine enge Beziehung zu Jesus haben. Und bei uns ist das ja anders. Aber ich glaube leider nicht. Es ist nicht anders. Und es ist auch nicht anders als bei Menschen, die Jesus nicht kennen. Es gibt nämlich auch unter denen sehr, sehr konfliktfähige Menschen. Und sehr liebevolle Menschen. Und sehr angenehme Menschen. Und sehr einfach, also sehr Menschen, die sehr einfach im Umgang sind. Einfacher vielleicht als wir. Ja, so ist das. Wenn wir dann noch so nahe Beziehungen leben, wie wir es leben in unserer Gemeinde, das betrifft jetzt eigentlich alle Freikirchen, dann kommen wir so nah miteinander in Berührung, dass wir tatsächlich das erleben, dass wir uns gegenseitig auf die Füße treten, dass wir uns aneinander reiben und dass wir die Schwächen voneinander mitbekommen. Dass wir uns aneinander stören, aneinander schuldig werden und dass wir erleben, dass auch die unverarbeiteten Dinge aus unserem Leben hochkommen, so wie das in einer Ehe ist. In einer Ehe ist ja auch oft am Anfang hoffentlich alles rosarot und alles wunderschön. Und nach ein paar Jahren entdeckt man den anderen, wie er wirklich ist. Meine Freundin, die Therapeutin ist, hat gesagt, nach 3 Jahren ungefähr fällt die rosarote Brille. Dann sieht man den anderen, wie er wirklich ist. Könnt ihr vielleicht mal gucken, wenn ihr frisch in der Gemeinde seid, vielleicht noch unter 3 Jahre, ist vielleicht alles noch rosarot und wunderbar. Und nach 3 Jahren fällt das Kartenhaus auf einmal zusammen und er sagt, oh Mann, der ist ja ganz schön schwierig. Und die ist aber kompliziert. Und der ist aber schnell beleidigt. Und der ist aber empfindlich und der hat ja die Schwäche und die hat jene Schwäche. Also nach 3 Jahren ungefähr, das sagt jetzt eine Therapeutin, ist sicher nicht wörtlich zu nehmen, aber eben es braucht eine gewisse Zeit. Und wir kommen aufeinander mit unserer unterschiedlichen Art, mit unseren unterschiedlichen Temperamenten, mit unseren unterschiedlichen Fähigkeiten, auch mit Konflikten umzugehen. Und viele von uns haben es nicht gut gelernt, in der Familie gut mit Konflikten umzugehen. Ihr seid wirklich gesegnet, wenn ihr das gelernt habt von Anfang an. Paulus weiß das ja auch, hatte ich schon erwähnt. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Seid freundlich, vergebt einander. Das war der Text von letzten Sonntag. Aber es gibt auch in der Liebe, diene einer den anderen. Wenn ihr einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht vom anderen aufgefressen werdet. Das ist Galater 5. Oder weist einander zurecht mit sanftmütigem Geist, aber auch jeder prüfe sein eigenes Werk. Also gut, weist einander zurecht, aber wisst, dass ihr nicht besser seid als der andere. Oder, das ist Galater 6, das andere war Galater 5, oder Kolosser 3 heißt es sogar, ertragt einer den anderen. So ganz alte Ehepaare haben gelernt, einander zu ertragen. So Goldhochzeit oder Diamantenhochzeit, haben gelernt, einander zu ertragen. Ich habe das so bei meinen Eltern gedacht, als die Diamantenhochzeit hatten letztes Jahr, und dachte ich, es ist eigentlich schön, wie sie zusammen sind und wie sie sich lieben, und das tun sie wirklich, und sie ertragen einander, weil da gibt es auch Dinge, die sind zu ertragen. Und zwar gegenseitig, das fand ich dann so schön, dass sie das wirklich gelernt haben. Und das ist in der Gemeinde auch oft nötig. Es ist tatsächlich richtig Arbeit. Es ist richtig Arbeit. Es geht um Schleifprozesse, die wir miteinander erleben. Es geht richtig daran, um Arbeit an sich selber. Aber es führt, wenn wir uns dem denn stellen, zu mehr Reife, zu mehr Konfliktfähigkeit und zu mehr Lebensqualität. Und das ist wirklich so, und dafür, finde ich, lohnt es sich. Und es lohnt sich, dran zu bleiben. Wie sollen unsere Beziehungen aussehen, dass sie dem entsprechen, zu was Jesus uns berufen hat? Ich glaube, dass Jesus sich wünscht, dass wir ehrlich und echt miteinander umgehen. Das bewahrt uns davor, in Religiosität und Übergeistlichkeit abzudriften. Wenn wir die Evangelien lesen, entdecken wir ja, dass Jesus kein Problem hatte mit Zöllnern und Sündern. Er hatte kein Problem mit ihnen. Aber mit wem hatte er Probleme? Mit den Pharisäern. Und das waren die Überheiligen. Aber die kommen immer so schlecht weg bei uns. Aber das waren ja auch die, die es ganz ernsthaft gemeint haben mit Gott. Die ihm wirklich von Herzen folgen wollen. Die ganz frommen, aber auch im positiven Sinne. Die wollten das ganze Gesetz Gottes halten. Die wollten, dass das Reich Gottes kommt in Israel. Dafür haben sie gelebt. Und dafür haben sie sich bemüht, das ganze Gesetz zu halten. Aber sie haben das natürlich nicht geschafft. Und dann haben sie diese Maske aufgesetzt, denn die mussten es ja schaffen. Und dann kam diese Unehrlichkeit, und Jesus hat sie bezeichnet als übertünchte Gräber. Übertünchte Gräber. Also unten Tod und Verwesung und oben übertüncht und schöne Blümchen drauf. Sie waren nicht ehrlich. Wären sie ehrlich gewesen, hätten sie die Liebe von Jesus ergreifen können für sich. Aber da sie das nicht waren, brauchten sie Jesus nicht, was sie dachten oder was sie vorgegaukelt haben, und haben die Barmherzigkeit und Liebe Jesu nie erlebt. Sie waren wie zu. Und Jesus hatte irre Probleme mit denen. Und das ist so schade. Hätten sie einmal aufgemacht, hätte Jesus hineinkommen können mit seiner Liebe, und sie hätten ihn erlebt. Und ein paar wenige haben es getan. Nikodemus, denke ich, der gehörte dazu. Der hat sich dann aufgemacht, und der ist Jesus sicher irgendwann begegnet. Aber Heuchelei und Unehrlichkeit verschließt uns der Güte Gottes gegenüber. Und es gibt es auch unter uns. Es gibt Christen, die fromm reden und man spürt geradezu, oder Menschen, die sensibel sind, spüren es, das ist nicht echt. Und es ist anstrengend für uns, wenn wir so fromm reden und tun, als sei alles in Ordnung. Es ist anstrengend für uns. Es ist dann anstrengend, in die Gemeinde zu kommen, wenn man denkt, hier muss ich heilig sein und genau weiß, im Alltag bin ich es ja nicht. Und dann ist es richtig anstrengend, hierher zu kommen, weil ich verstecke ja was und von der Liebe Gottes kriege ich auch nichts mit, weil ich ja was verstecke. Versteht ihr den Zusammenhang? Das ist ganz verteufelt, also es ist wirklich verteufelt. Und mir geht es so, bei so frommen Leuten, da bin ich zunächst mal sehr beeindruckt und denke, wow, wie heilig, da kann ich mir ja eine Scheibe abschneiden und so heilig bin ich ja nicht. Und dann entdecke ich aber, manchmal vielleicht erst nach längerer Zeit, nee, das stimmt ja gar nicht. Und dann gehe ich eher auf Distanz. Der Test ist ja unser Alltag. Und bei Jesus können wir ehrlich sein. Es darf uns auch mal nicht gut gehen. Wir haben nicht immer gleich den Sieg. Wirklich nicht. Es ist schade, aber es ist so. Wir haben ihn nicht. Ich kenne ein Ehepaar, die haben 5 Kinder durch Fehl- und Totgeburten verloren, bevor sie das erste dann tatsächlich bekamen, aber wirklich 5 Kinder verloren. Vineyard-Leiter aus der Schweiz. Sie haben mir erzählt, sie seien in eine nichtchristliche Trauergruppe gegangen, weil sie die frommen christlichen Sprüche nicht haben ertragen können. Und es gibt auch ein Ehepaar von unseren Ehemaligen, die haben eben keine Kinder bekommen, auch nicht durch andere Möglichkeiten. Und die haben gesagt, wir haben so viel fromme Sprüche erlebt, so viel Gebete, mal eben gebetet für Kinder und sind tierisch verletzt darüber und sind so traurig. Und das sind diese frommen Sprüche. Manchmal denken wir, naja, wir beten mal schnell. So auch, um unser eigenes Gewissen vielleicht zu befriedigen, wir haben ja was gemacht, weil letztlich sind wir ohnmächtig und hilflos. Was sollen wir da tun? Natürlich können wir beten. Sollen wir auch, aber nicht mal eben schnell. Und da sind ja Nöte und manchmal lassen wir die gar nicht an uns ran, weil wir es nicht verkraften. Man kann ja auch nicht jegliche Not an sich so tief rankommen lassen. Und wenn man mit vielen Menschen Kontakt hat, hat man mit viel Not Kontakt. Aber das ist eine Herausforderung. Es ist wirklich oft besser zu schweigen und mitzuweinen, als fromme Worte zu sagen. Und man kann still beten. Jesus lädt uns ein, zu uns zu stehen, zu unseren Sünden, zu unseren Schwächen, zu unseren unbeantworteten Fragen. Wir dürfen auch mal sagen, ich zweifle gerade an Gott. Das dürfen wir sagen. Ich habe ja jetzt wieder so eine Zeit der Stille gehabt im Mai und ich habe dann gemerkt, in meinem Alltag hatte ich keine Zeit zu trauern über unsere Verstorbenen. Und ich habe das dann wie nachholen können. Ich habe getrauert über die, die wir in dem letzten Jahr verloren haben durch Tod. Und auf einmal kam wie so ein Schwall von Zweifel. Sind die jetzt im Himmel? Ich habe das ja bei der Beerdigung gesagt. Natürlich, wir feiern Auferstehung, sie sind im Himmel, es geht ihnen gut und so. Das glaube ich auch. Trotzdem bekam so ein Zweifel von, sind sie wirklich da? Gibt es den Himmel? Stimmt das, was ich sage, was ich verkünde, wofür ich mein Leben gebe? Und das darf ich haben, solche Gedanken. Das dürft ihr auch haben, auch wenn ihr Vineyard-Mitglieder seid. Auch wenn ihr einen Hauskreis leitet, ihr dürft das haben. Und ihr dürft das auch sagen. Und ich habe das dann auch meiner Begleitperson gesagt und sagte, du, ich habe da gebetet und ich habe getrauert. Und ich habe getrauert auch über das ganze Leid, was diese Menschen erlebt haben in diesen letzten Wochen und Monaten ihres Lebens. Und dann kam auf einmal die Frage, und sind sie jetzt wirklich im Himmel? Gibt es den Himmel? Gibt es Gott? Das gibt es aber auch hier drin, diese Fragen. Und wisst ihr, wie die damit umgehen? Sie bringen es ins Gespräch mit Gott, obwohl sie in dem Moment gar nicht wissen, ob es ihn gibt. Und dann begegnet er ihnen wieder. Und das erlebe ich dann auch. Und dann sage ich mir, oh, diese vielen Millionen Menschen weltweit, die können doch auch nicht Unrecht haben. Und diese ganzen Leute, die ihm folgen und die Gott gebraucht, das kann doch alles nicht, da muss doch was dran sein. Und ein weiterer Gedanke, und wenn alles nicht stimmen würde, möchte ich doch kein anderes Leben haben als das, was ich habe. Denn das, was ich von Jesus lerne und das, was Jesus mir ist, ist so groß wie das anderes wäre mir jetzt nicht genug. Und auf einmal ist er wieder da und begegnet mir. Aber das andere gibt es auch. Und es darf es geben. Und nur wenn wir das zulassen, was in uns ist, auch an Fragen, kann er uns ja darin begegnen. Wenn wir es zumachen, hat er ja keine Möglichkeit, da hineinzukommen. Und dann entfernen wir uns innerlich. Weil natürlich wäre der Zweifel an Gottes Existenz ein Grund, sich zu entfernen von ihm und zu sagen, dann lese ich dieses Wort nicht mehr, dann höre ich das Beten auf und dann gehe ich nicht mehr zum Gottesdienst, weil ich glaube ja nicht mehr an ihn, ich habe ja Zweifel. Aber wir dürfen so sein, wie wir sind, mit dem, was uns bewegt, jeden Tag, egal was da ist. Und es gibt ja Gründe, auch an Gottes Güte zu zweifeln. Bei vielem, was etliche von euch auch erlebt haben in ihrem Leben. Es gibt ja Gründe. Und mit dem können wir zu ihm gehen. Jesus gibt uns die Möglichkeit, dazu zu stehen, zu unseren Sünden, zu unseren Schwächen, zu unseren unbeantworteten Fragen. Unehrlichkeit und Heuchelei macht uns eher krank und es verschließt uns. Und Jesus lädt uns ein, du musst nicht immer gut drauf sein und du darfst das auch sagen, wenn es dir schlecht geht. Und lasst uns darauf aufpassen, dass wir einem Menschen, die es gerade schlecht gibt, keine biblische Keule auf den Kopf hauen. Das tun wir nämlich ab und zu. Also wir meinen es gut, weil wir sind in dem Moment hilflos und wollen doch noch irgendwas Gutes tun und meinen es gut. Meine Freundin sagt dann auch immer, gut gemeint ist meist selten gut, sagt sie. Gut gemeint ist selten gut. Das stimmt. Ja, und dann wollen wir noch irgendwas sagen, auch aus unserer eigenen Ohnmacht heraus. Und dann ist es oft nicht hilfreich. So, jetzt bin ich etwas abgekommen von dem, was ich noch hatte, aber ich mache jetzt Schluss und in 2 Wochen weiter, weil wir haben jetzt noch Abendmahl und ich denke, das war ein wichtiger Aspekt, den Gott uns sagen wollte. Stand nicht hier drin. Das Letzte. Jesus, ich danke dir, dass du uns einlädst, ehrlich zu sein. Ich danke dir, Herr, dass wir vor dir nichts verstecken müssen. Ich danke dir, Herr, dass wir vor dir nicht frömmer sein müssen, als wir sind. Nicht heiliger, als wir sind. Ich danke dir, Herr, dass du kein Problem hattest mit Zöllnern und Sündern. Und das ist befreiend. Hilf uns dazu, zu dieser Ehrlichkeit zu finden. Zuerst mal in der Beziehung zu dir. Dass wir uns trauen, mit allem, was uns betrifft, zu dir zu kommen. Sogar mit unseren Zweifeln an deiner Existenz. Und dass wir aber auch voreinander nichts verstecken, sondern ehrlich miteinander umgehen und respektvoll. Jesus, hilf uns dazu. Amen. Noch ein Zusatzgedanke, wenn ich sage, lasst uns ehrlich sein. Das kann auch manchmal sein, wenn jemand fragt, wie geht's dir? Es geht mir im Moment nicht gut, aber ich möchte im Moment nicht drüber sprechen. Das ist auch in Ordnung. Man muss ja nicht 150 Leuten erzählen, wie es einem gerade geht. Das wäre nämlich dann auch wieder Druck. Hey, ich muss hier immer ehrlich sein. Oh, meine Güte, nein. Ja, ja, ja und nein. Okay, gut. Jetzt feiern wir Abendmahl.